Hallo und herzlich willkommen. Magnus Heyer verspricht in dieser Folge eine maximale Verunsicherung. Na, da bin ich aber gespannt. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich erinnere mich an eine Band, die da heißt Erste Allgemeine Verunsicherung. Bist du jetzt also unterwegs mit der zweiten allgemeinen Verunsicherung, die uns droht?
Nein, ich bin unterwegs mit der großen allgemeinen Verunsicherung.
Mit der großen allgemeinen Verunsicherung, okay. Worum geht's? Um Weltfrieden, um Gesundheit im weitesten Sinne, um Mikroplastik, was könnte es sein? Finanzielle Dinge?
Es geht um unseren Körper, also um das einzig Entscheidende im Leben. Und also ich liebe es ja, wenn feststehende Dinge, von denen man davon ausging, das muss wahr sein, weil das war immer wahr, plötzlich in Frage gestellt werden. So, und wir wissen ja seit Jahren oder gar Jahrzehnten, dass Intervallfasten gesund ist und effektiv ist.
Also sag mal so, wir glauben es zumindest, wir meinen es am eigenen Körper gemerkt zu haben und haben deswegen auch schon in diesem Podcast darüber gesprochen.
Genau, ja? So. Ja. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt diese Nummer 16:8, das heißt also 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden essen. Das kannst du am besten, es kannst du eigentlich nur tun, indem du eine der Mahlzeiten des Tages ausfallen lässt, Frühstück oder Abendessen und dann die Nacht eben dazukommt. Oder du kannst an jedem zweiten Tag in irgendeiner Form fasten, also nicht Nulldiät in dem Fall, sondern eben fasten, aber eben nur jeden zweiten Tag fasten oder 5:2, zweimal wöchentlich fasten. Das kannst du alles tun und das fängt eben auf, was schon meine Mutter und auch, glaube ich, meine Oma früher immer gesagt hat, dass ständig Essen ist ganz ungesund und da haben sie auch recht, also ständig irgendwo zugreifen und Kleinigkeiten und aus dem Süßigkeiten.
Naja, Moment, da muss ich ja ganz kurz fragen. Also es gibt doch ganz viele ältere Leute vor allem, denen Ärzte empfehlen eben, statt das Verdauungssystem mit wenigen größeren Mahlzeiten zu belasten, dass man eben mindestens 5-mal am Tag aber kleinere Mahlzeiten isst und so weiter. Das würde doch auch ständig bedeuten, oder?
Das würde eigentlich auch ständig bedeuten. Also ständig heißt wahrscheinlich hier noch mehr. Also immer so, wenn man irgendwo vorbeigeht, reinzugreifen oder ist gerade der Kühlschrank. Da kommt
wahrscheinlich auch darauf an, wo man reingreift.
Ja, ja, ja.
Die Bonbonniere oder den Apfelkorb, ne?
Genau, ja, genau. Die Verführung bei dem Apfelkorb war für uns als Kinder damals riesengroß. Kaum konnte man die Äpfel vor uns retten. Aber du hast recht, da gibt es auch verschiedene Thesen. Also mir wurde als Kind beigebracht, 3 Mahlzeiten pro Tag und nicht mehr. Also jetzt nicht dogmatisch, ne, aber doch grundsätzlich.
Was interessant ist, weil dein Vater ja im Lebenshandel tätig war.
Lebensmittel, sagen wir Handel, ja. Ja, Moment, aber auch Bockwürstchen aßen wir ja nicht im Vorübergehen, möglichst nicht.
Okay. Ja, gut, aber ich hätte gedacht, dass das schon so ist, dass der alle 2 Stunden mit einem neuen Produkt reinkommt und sagt, wir müssen jetzt mal diesen Schinken probieren.
Ja, Moment, Entschuldigung, wenn er mit einem Schinken reinkam, dann haben wir ihn probiert. Und auch probieren heißt dann auch wirklich viel probieren, weil du musst ja sicher sein, dass auch der 10. Bissen schmeckt und nicht nur der 1., wo du noch Hunger hast. Aber du hast recht, dass es auch diese Empfehlungen gibt, nicht 3 in Anführungsstrichen größere Mahlzeiten, sondern 5 kleine. Mhm. Habe ich mich nie mit beschäftigt, nehme ich jetzt quasi zur Kenntnis, aber habe ich auch schon mal gehört. Aber das Problem ist natürlich, wir nehmen einfach viel zu viel Kalorien zu uns und jede Methode, die Kalorien zu reduzieren, ist erwünscht und diese zu vielen Kalorien führen zu Dickleibigkeit und zwar massiv. Wir haben ja kein kleines Adipositas-Problem, sondern ein riesiges.
Ein fettes Adipositas-Problem, ja, wenn ich das mal so sagen darf.
Wir haben ein richtig fettes Fettproblem und daraus ergeben sich viele Dinge, daraus ergeben sich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und wie auch immer. Vor allen Dingen ergibt sich daraus der Diabetes unter dem schönen Namen Lebensstil-Diabetes. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, also Diabetes Typ 2. Das ist nicht der, wo wir kein Insulin haben, sondern der, wo die Zellen im Körper das Insulin nicht mehr ausreichend verarbeiten, also sprich das Signal nicht mehr verstehen und eben nicht mehr Zucker aus dem Blutkreislauf aufnehmen. Das heißt, der Zucker bleibt im Blut drin, die Zellen haben zu wenig, der Zucker bleibt im Blut und der Blutzucker steigt dadurch. Und das wiederum hat zum Teil desaströse Folgen für die Gesundheit. So, das ist unser Problem. Zu viel Essen. Punkt. Übrigens, schätz mal, wie viel Zucker hast du in diesem Moment im Blut?
Überhaupt keine Ahnung. Aber es muss ja welches sein. Also ich weiß zum Beispiel, wenn mein Hausarzt bei mir, was ich ihn ab und zu bitte, mal mit so einem Schnelltest guckt, wie sieht's aus? Habe ich schon Lifestyle-Diabetes oder Altersdiabetes oder nicht? Dann fragt er mich immer, wann hast du was gegessen? Wie viel hast du gegessen? Und dann gibt es einen Wert und er sagt, ja, dafür, dass du dann und dann das und das gefrühstückt hast, ist der okay. Also muss ich etwas im Blut haben, sonst könnte er es nicht okay finden. Also da endet aber mein Wissen.
Genau, so. Und jetzt ist es so, dass der Körper ganz, ganz, ganz empfindlich das austariert. Also wenn da 10% rauf oder runter, dann reagiert der Körper. Oder sogar bei wenigen. Aber wie viel hast du denn jetzt im Blut?
Ja, das weiß ich eben nicht. Aber das wirst du mir gleich sagen.
Nein, aber schätz doch mal, das ist doch lustig. Du hast, ich glaube, 4 bis 5 Liter Blut. Und da hast du jetzt eben einen bestimmten Anteil und...
Ah, Moment mal. Also 4 bis 5 Liter Blut insgesamt.
Ach, jetzt komm mir nicht so wissenschaftlich. Du sollst gefühlt schätzen. Fühl doch mal. Also 1 Kilo Zucker oder vielleicht nur 100 Gramm oder...
Nee, weniger.
Noch weniger als 100 Gramm.
Ja, auf jeden Fall. Also meine Idee wäre, da wir ja so komplizierte Systeme haben, wo Zucker abgebaut und gespeichert und mit Zweifel wieder abgerufen wird, dass wir jeweils zu einer bestimmten Zeit nur Mikrogramm im Blut haben.
Das ist jetzt didaktisch ganz blöd gelaufen. Also du hättest ja,
total.
Jetzt...
Genau. Pass auf, wollen wir nochmal anfangen?
Genau.
Pass auf,
schätz doch mal, 1 Kilo ja. oder 1/2 Kilo oder vielleicht 100 Gramm. Nee.
Also ich würde ja denken, wir haben ja mindestens 1 Zentner Zucker im Blut. Mindestens.
Siehste, genau damit habe ich gerechnet und die Zahl ist eben falsch. Das mache ich bei meinen Vorträgen immer. Das finde ich lustig, ja. wenn die Leute zu gut sind.
Ihr merkt aber auch sozusagen, was ihr sowieso euch schon gedacht habt, wegen den vielen Abschweifungen, die wir uns verlaufen normalerweise, dass wir eben nicht das choreografieren hier.
Oder es brillant choreografieren. Das ist ja die ganz große Kunst.
Aber brillant dann so im Sinne von Andy Warhols Filme, wo einer 8 Stunden schläft, sind auch brillant. Ne? Also in diesem Sinne meinst du.
Genau. Genau. Ja. So, Fun Fact, wir haben tatsächlich, ich fand die Menge relativ gering, aber überraschend gering. Ja. Wir haben tatsächlich ungefähr 4 bis 5 Gramm Zucker im Blut.
Oh, siehst du? Aber Moment mal.
Ist also, erstaunlich viel aus deiner Sicht.
Dafür, ja. Das ist viel, das ist ja wahnsinnig viel.
Ja, genau. Aus deiner Sicht ist das viel. Und wenn es zu viel wird, könnte man ja sagen, ist ja nicht schlimm, die Zellen haben dann genug oder kriegen genug, dann wird es problematisch, weil Zucker sozusagen ein Giftstoff ab einer gewissen Konzentration ist und zum Beispiel Nerven schädigt. Also ein lange zu hoher Blutzuckerspiegel kann zarte Nervenstränge zum Beispiel schädigen. Wie auch immer, Klammer zu. Also kurz gesagt, wir sind zu fett und dadurch haben viel zu viele von uns einen Diabetes und zu viel Zucker und so weiter und so fort. Also müssen wir irgendwie schlanker werden, trotz der Versuchung, dass ständig überall irgendwie irgendwas rumsteht und wir im Supermarkt alles kriegen. Und Intervallfasten wurde immer so als der Königsweg propagiert.
Naja, sagen wir mal so, es gibt ja da 2 ganz unterschiedliche Dinge sozusagen, über die man sprechen kann, glaube ich. Und das eine ist schlichtweg, und darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal geredet, also als wir speziell über Intervallfasten gesprochen haben, da haben wir darüber geredet, dass natürlich, wenn man, wie ich zum Beispiel, sehr spät am Tag die erste Mahlzeit isst und man dann schlauerweise vielleicht Dinge isst, die lange satt machen. Also darauf kommt es bei mir immer noch mal sehr an. Wenn ich ein Stück Kuchen esse, naja, vergiss es nicht. Dann macht mein Blutzuckerspiegel auch rauf runter und so und dann habe ich wieder Hunger. Aber wenn ich was esse, was lange satt macht, dann trägt mich das bis zur Abendmahlzeit. Wenn ich dann was esse, was mich auch gut satt macht, bis ich schlafen gehe, habe ich schlichtweg eine Mahlzeit gespart und es ist für mich dann leichter, weniger Kalorien aufzunehmen. Also das ist sozusagen ja ein rein praktischer Effekt sozusagen. Und das Zweite, was manchmal aber in der, sagen wir mal, grundsätzlich Diätenszene oder bei verschiedenen Ernährungsweisen propagiert wird, ist, dass es so eine Art magischen Stoffwechseltrick gibt, sage ich jetzt mal. Und vielleicht gibt es den an manchen Stellen, aber manchmal kommt es mir so vor, alleine dadurch, dass ich den Körper zum Beispiel in eine Art Stress versetze, weil er eben einen halben Tag nichts zu essen kriegt oder 3 Tage oder so, denkt man, dann irgendwie wird eine Sache umgeschaltet und wenn ich dann wieder Kalorien esse, wird davon weniger in Fett angelegt oder besser verbraucht oder so, so wie es ja auch so magische Mahlzeiten, also magische Lebensmittel geben soll, die den Körper so gut stoffwechselmäßig beschäftigen, dass man praktisch die Kalorien beim Verbrennen gleich wieder ausgibt. Also sozusagen, iss 8 Kilo Ananas und du wirst keine Kalorien haben, die in Fett umgewandelt werden kann und so. Und Nummer 1 ist was ich auf jeden Fall glaube und bei Nummer 2 bin ich immer sehr, sehr, sehr skeptisch.
Genau. Nummer 1 heißt ja einfach nur, dein Essverhalten passt sich sozusagen an deine Psyche an.
Es ermöglicht mir, weniger Kalorien aufzunehmen.
Und es ist leichter, und der Punkt ist einfach, es ist leichter, eine Mahlzeit ausfallen zu lassen, also das Frühstück meinetwegen, als ein kleines Frühstück und ein kleines Mittagessen zu sich zu nehmen.
Genau, speziell wenn man Glück hat und wie ich und morgens keinen Hunger hat. Ich weiß, du hast ja Intervallfasten immer mit so einem ganzen Tag zwischendurch gemacht. Da hätte ich ja schon Leute umgebracht, so schlecht.
Naja, also wir kommen gleich dazu, ob Intervallfasten wirklich sinnvoll ist. Und es geht nicht darum, ob es uns sozusagen hilft, Kalorien zu reduzieren. Also mir hilft es ganz sicher, ich kann auf das Frühstück verzichten. Und ich glaube auch an das, was ich erzähle. Und ich habe mich mit diesen Intervallfasten-Studien so beschäftigt. Und das klang alles sehr überzeugend. Und ich habe dann tatsächlich aufgehört zu frühstücken. Das habe ich früher nicht gemacht. Ich frühstücke nicht mehr. So, und was du ebenfalls zu Recht sagst, ich habe tatsächlich auch mal dieses Heilfasten gemacht. Also dieses Entgiften oder wie immer man das nennen mag. Aber nicht um zu entgiften, sondern ich wollte einfach mal wissen, wie es funktioniert.
Weil du auch schon die starke These vertreten hast, die ich auch übrigens sehr einleuchtend finde, ist, dass es mit Entgiftung eben nichts zu tun hat. Weil Entgiften tun Dinge wie die Leber in unserem Körper. Und die ist immer aktiv. Also bei Gesunden.
Genau. Und ehrlich gesagt, Entgiften ist ja auch ein bisschen irritierend, weil wir verlieren Gifte beim Pinkeln und beim Stuhlgang. Klammer auf, ich bedauere, dass es in der deutschen Sprache keinen Ausdruck für Stuhlgang gibt, der weniger gehemmt ist wie Stuhlgang und nicht so vulgär wie Scheißen. Das ist bedauerlich. Ja, da ist eine Lücke. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich suche ein Wort, um diese Lücke zu füllen. Das meine ich ganz ernst.
Sagen wir doch jetzt in Zukunft, zumindest für diese Folge, Verklappung.
Ich hatte befürchtet, es käme jetzt sowas wie defekieren oder irgendwie sowas.
Nein, so
aber Verklappen.
Feststoffverklappung,
okay.
FSV.
Genau, reden wir von Verklappung. Klammer zu. Jetzt, wo wir das Wort gefunden haben, Giftstoffe werden ja ausgeschieden durch Verklappung und durch Wasser lassen. Wasser abschlagen gibt es auch. Gibt es auch einen schönen,
also ich finde, gibt's schöne Ausdruck. Pinkeln kann man ruhig sagen.
Pinkeln kann man sagen. Wasser abschlagen finde ich unglaublich, unglaublich uralt, aber schön.
Ja.
So, Verklappung. Und wenn du jetzt tatsächlich eine Woche oder so eine Nulldiät machst.
Verklappst du ja nicht mehr.
Verklappst du nicht mehr. Und du fängst dann auch an, das ist irritierend, streng zu riechen. Es deutet sich an, dass der Körper versucht, einige Stoffe loszuwerden durch Schweiß. Und das klingt alles nicht gerade nach Heilfasten.
Also das ist lustig, weil du offensichtlich ja das jetzt auch nicht wissenschaftlich belegst, sondern du sagst,
ja,
es klingt so, als ob der Körper versucht. Da würde ich sagen, es ist ganz anders. Der Körper hat einfach gar nicht mehr genug Zeug, um seine normalen Vorgänge vernünftig abzuwickeln. Und dadurch schafft er es zum Beispiel auch nicht, irgendwelche bestimmten Produkte abzubauen. Und deswegen stinkt's. Also ich würde einfach sagen, die Maschine ist nicht mehr geschmiert. Das wäre meine
Deutung. Genau, die Maschine stottert. Der Motor stottert offensichtlich.
Ja, was kein Wunder ist.
Was kein Wunder ist. Also eigentlich passiert das Gegenteil von, intuitiv würde man sagen, das Gegenteil von Entgiften ist der Fall.
Können wir nochmal so als Paganinis der Abschweifung, können wir nochmal einen Ausflug machen? Weil die Menschen, die dieses Heilfasten machen, die haben ja eine Theorie. Oder wie Sie sagen würden, die haben ein Wissen. Und das Wissen ist das, wenn man dem Körper keine Energie mehr zuführt, dann würde er als erstes das abbauen oder ausscheiden, was nicht gut für ihn ist. Das ist die Theorie. Und dadurch wäre das so erfolgreich. Was ich zum Beispiel weiß, ist, wenn man krass fastet, also null Diät macht oder fast null, dass er vor allem Muskeln abbaut, die er ja eigentlich braucht. Aber ansonsten im Darm und so weiter, da gehen die Menschen davon aus, dass man als erstes das rausschmeißt, was nicht gut ist.
Ja, aber es ist mehr Wunschvorstellung als Wissenschaft.
Das musst du mir sagen, weil ich bin ja kein Mediziner.
Eben,
ja,
ist es.
Genau. Ja,
es gab aber einen Effekt, um nochmal aus der eigenen Erfahrung. Ich habe das zweimal gemacht. Der erste Tag war grauenhaft, weil du einfach nur Hunger hast und nervös bist und deinen Nachbarn irgendwas wegessen möchtest. Ab dem zweiten Tag ging das eigentlich bei mir und es gab zwei Effekte, die ich erstaunlich fand. Der erste Effekt war, ich habe damals bei Gruner und Jahr gearbeitet in Hamburg und beim Stern und die hatten die beste aller Kantinen, also die allerbeste aller Kantinen. Das war unglaublich und ich bin mit den anderen wirklich zum Essen gegangen und habe dann einen Fruchtsaft getrunken, was glaube ich auch verboten war, aber jedenfalls den habe ich mir geleistet und das machte mir überhaupt nichts aus. Und der zweite Punkt war, ich bin morgens immer müde oder vielleicht schlafe ich schlecht, weiß der Teufel. Aber in der Phase, ich wurde ganz früh wach und ich war strahlend. Ich war überhaupt nicht müde.
Was übrigens interessant ist, weil ich das Gefühl habe, wenn man Diät macht, also unterkalorisch isst,
ja,
und zwar nicht besonders viel, sondern eben eher so, wie es empfohlen wird, habe ich auch das Gefühl, speziell, weil ich das sehr oft mache, indem ich auch auf viele fettige Fleischsachen verzichte und so, habe ich auch das Gefühl, dass man durchaus mehr wach ist und Energie hat. Also dafür muss man meiner Meinung nach nicht nix essen.
Ja, aber man muss ausdrücklich weniger essen.
Und bestimmte Sachen vielleicht auch nicht, die eben den Körper anstrengen beim Verdauen.
Genau.
Ja.
Und wahrscheinlich auch unterm Strich einfach weniger. Jetzt hast du ja eben das Intervallfasten durch den Begriff magische Reaktion des Körpers schon madig gemacht.
Nein, ich habe gesagt, es gibt zwei Aspekte.
Ja, ja, ja.
Der eine
wir
ist
reden,
immer magisch.
Genau, ja, ja, wir, ja, genau, wir reden jetzt über diesen Aspekt. Der andere ist unstrittig. Also mir hilft es, ich kann ohne Frühstück sehr gut zurechtkommen und ich spare eben die Kalorien des Frühstücks. In der Hoffnung, dass ich das abends nicht noch draufhaue, wenn ich dann auf dem Sofa sitze und was auch immer. So, wir wissen vom Intervallfasten, dass die Insulinresistenz geringer wird, also dass die Zellen wieder besser auf Insulin reagieren und dass Fette abgebaut werden und dass die Fettleber gesünder wird und so weiter und so fort. So, und diese Dinge, die nicht nur durch Studien, sondern auch durch alle Medien liefen und unwidersprochen liefen und weil sie auch eine Lösung boten für unser Problem, diese Dinge werden jetzt zunehmend im Kern in Frage gestellt. Und das irritiert mich wirklich sehr. Aber es freut mich auch, weil es ja immer gut ist, wenn Dinge nicht einfach hingenommen werden.
Und das sind jetzt Studien, die nicht von McDonald's oder Mondelez oder Nestlé oder so finanziert sind.
Klammer auf, ich möchte darauf hinweisen, der Paganini der Abschweifung, in Erinnerung an den großen Harry Rowold, Klammer zu.
Genau.
Es gab tatsächlich mal eine Studie, die eine gesundmachende Wirkung von moderatem Rotweinkonsum belegen sollte. Und diese Studie wurde wohl wirklich mitfinanziert von der Stadt Bordeaux. So habe ich es zumindest gehört. Diese Studien sind tatsächlich unabhängig. Und das Interessante ist, dass sie an einem ganz zentralen, merkwürdigen Punkt die bisherige Studienlage, also einige der Studienlagen, in Zweifel ziehen. Es ist vollkommen klar, dass Fasten und das Intervallfasten gesund ist. Nicht klar ist, ob Intervallfasten gesünder ist als Fasten. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Ich kann ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich kann nicht eine Gruppe vergleichen, die Intervallfasten macht und Sport, mit einer Gruppe, die gar nichts macht. Und das scheint in ganz vielen Studien einfach der Fall gewesen zu sein.
Und jetzt meinst du, wenn du sagst, Intervallfasten gesünder ist als richtig Fasten, dann meinst du, gesünder ist als jede andere Art von Ernährungsumstellung?
Ja.
Ja, ja. Okay.
Ja, ich meine jetzt nicht Nulldiät oder so.
Man vergleicht Leute, die sich gehen lassen, mit Leuten, die durch Intervallfasten das etwas besser machen. Da würdest du sagen, ist es kein Wunder, dass man eine Verbesserung merkt. Aber um zu gucken, wie gut es ist, muss man es mit anderen Arten der Nahrungsumstellung vergleichen.
Ja, natürlich. Du musst halt einfach die Menge der Kalorien nehmen.
Und vielleicht sogar auch die Art der Kalorien, ne?
Nö, wieso? Die Art der Kalorien, also Fett hat halt doppelt so viel Kalorien, wenn ich mich nicht irre, Programm.
Nee, aber ich meine, wenn man es richtig machen wollte, dann würde man sich eben auch angucken, was die Leute essen.
Ja, ja,
natürlich. Also es ist da auch zum Beispiel, sind da Ballaststoffe dabei, essen
ja, ja, ja.
Nur Fast Food und so weiter und so fort.
Ja, völlig richtig.
Genau. Mhm.
Aber wenn du jetzt mal ganz nackt nur die Kalorienmenge nimmst, dann ist es jetzt so, dass ist jetzt die Frage, ist es gesünder, wenn wir beide das Frühstück ausfallen lassen? Also es bedient unsere Gewohnheiten und wir kommen damit besser zurecht, unbestritten. Aber
Moment mal, du willst nicht nur den gralsgleichen Status von Intervallfasten jetzt hier angreifen, sondern du willst auch gleich fragen, ob es vielleicht schlechter ist, Intervall zu fasten, als einfach auf andere Arten Kalorien zu reduzieren.
Dummerweise ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Zunächst mal, wir nehmen also die gleiche Menge von Kalorien und dann vergleichen wir einfach Leute, die diese gleiche Menge von Kalorien fein verteilt über den Tag zu sich nehmen, in 3 Mahlzeiten, von mir aus auch in 5, egal, oder eben die es zu sich nehmen in 2 größeren Mahlzeiten, so wie wir es tun. Und das Problem ist, wenn man das vergleicht, dann kommt man dazu, dass es keinen Unterschied gibt oder sogar einen leichten Vorteil für das kontinuierliche Fasten.
Aber diese leichten Vorteile, die bei allen möglichen Ernährungs- und Bewegungsstudien rauskommen, die sind ja meistens so leicht, dass sie in der Praxis dann keine Rolle spielen.
Ja, in dem Fall wohl doch.
Ja, okay.
Ja, ja, ja. Also ich kann es jetzt nicht quantifizieren, wohlgemerkt. Aber die These, die man jetzt zunehmend liest, und das kann man jetzt auch in verschiedenen Beobachtungen begründen, ist, dass Intervallfasten dem gleichmäßigen Fasten nicht überlegen ist.
Wir sollten tatsächlich hier was anderes sagen, weil gleichmäßiges Fasten ist Quatsch. Da reden wir von Kalorienreduktion. Fasten bedeutet ja wirklich nichts essen. Ne? Also
wenn das der Terminus ist, dann ist er natürlich falsch. Nein, nein, ja, es geht nicht um nichts essen, sondern es geht ausdrücklich um Kalorienreduktion. Mhm. So. Und da gibt es ganz irritierende Beobachtungen und da gibt es auch irritierende Überlegungen. Eine Beobachtung ist beim Intervallfasten, wir können, und ich habe das in Studien gelesen, wir haben Zahlen, die besagen, dass wir zwischen 20 und 40 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit zu uns nehmen können. Punkt. Darüber hinaus kannst du so viel essen, wie du willst. Eiweiß, also Kalorien schon, Fett und Zucker, aber Eiweiß nicht mehr. So. Wir brauchen aber Eiweiß zum Beispiel zum Muskelaufbau oder sowas. Mhm. Und wenn wir jetzt 20 bis 40 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit zu uns nehmen können, aber 70 bis 90 pro Tag brauchen, dann wird es schwierig, das auf 2 Mahlzeiten zu verteilen. Ja? Also schon aus diesem Grunde wäre es vielleicht nicht klug, maximal zu fasten und nur eine Mahlzeit pro Tag zu sich zu nehmen.
Okay, also was ich verstanden habe, ist, der Körper kann dieses Eiweiß nicht sinnvoll verarbeiten in 2 Mahlzeiten sozusagen.
Ja.
Das, was wir wirklich brauchen für Muskelerhalt und so weiter.
Genau.
Sprich, man müsste zumindest eine dritte kleine Mahlzeit, wann auch immer, einführen, wo man nochmal einen Quark isst oder einen Eiweißdrink oder so.
Korrekt. So. Und dem entspricht ja auch die Beobachtung, dass beim Intervallfasten, was du ja eben auch schon angedeutet hast, der Körper schlicht und einfach nicht bei diesem Heilfasten, bei dieser Nulldiät, bei diesem Entgiften in Anführungsstrichen, dass der Körper ja eben nicht die giftigen Stoffe, das Böse dann sozusagen verarbeitet und wegmacht, sondern der baut einfach Muskelmasse ab. Beobachte deine Oberarme und du wirst dich erschrecken, wenn du ganz konsequent solches Fasten machst.
Ich erschrecke mich immer, wenn ich meine Oberarme beobachte.
Ja, ehrlich gesagt auch. Wir lieben mittellange T-Shirts, ne, die nur den Unterarm freigeben, der ja. So, das ist natürlich schon mal ein Problem. Und jetzt gibt es eine zweite Beobachtung. Es gibt ja eine, wenn man so will, eine maximale Langzeitstudie, nämlich das Ramadan-Fasten. Muslime sind gehalten, wenn sie nicht schwanger sind, nicht auf Reisen sind, nicht krank sind, sind gehalten, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu fasten. Und das wird auch konsequent durchgehalten, so wie ich es beobachten konnte. Wir waren mal, das war ein unfassbarer Anfängerfehler, wir waren in der Ramadan-Zeit in Tunesien, hatten das aber einfach gar nicht auf dem Schirm. Und es war eben einfach so, da wir nicht in irgendwelchen Clubs unterwegs, also nicht in Ferienclubs, Ressorts unterwegs waren, sondern einfach in großen Städten gereist sind, gab es auch einfach dort nicht zu essen. Das Problem ist, ja, für uns eben auch nicht.
Aber es gibt Supermärkte, ne? Du meinst ja, nur, die Restaurants waren nicht offen.
Ja, nur du möchtest dich dann ja nicht irgendwo draußen an den Tisch setzen und dann packst du deine Stullen aus und die anderen gucken dir dann beim Essen zu. Das gilt dann ja schon mal bisschen als, ja, und das gehört sich dann tatsächlich nicht. Lustig war übrigens, dass wir irritiert waren, wie laut es war in unseren Hotels war. Also morgens früh um 5, es war wirklich ein Remi-Demi, es war wirklich ganz schwer zu ertragen.
Weil da Frühstück war.
Genau. Die aßen auf dem Zimmer. Das heißt, da wurde Frühstück an die Zimmer gebracht vor Sonnenaufgang. Und dort durftest du dann eben essen. Dann haben die Leute gefrühstückt vor Sonnenaufgang und dann haben sie sich wieder ins Bett gelegt. Und wir haben das alles gar nicht gewusst. Mhm. Also man durfte dann auch im Hotel frühstücken in so einem abgezirkelten Bereich, wie auch immer. Das Interessante ist aber jetzt, man würde ja jetzt sagen oder man würde erwarten, dass wenn Intervallfasten gesund ist, dann müsste Ramadan das Allergesündeste sein, was es gibt. Und genau das hält aber den Studien nicht stand. Einmal hast du durchgehend einen sehr hohen Spiegel von einem bestimmten Hungerhormon. Das heißt, du hast einfach Hunger. Mhm. Und dann ist es so, dass der Blutzucker einfach erstaunlich hoch ist. Der müsste ja niedrig sein, ist aber nicht. Weil du dann, wenn die Sonne untergegangen ist, entschädigst du dich über das Maß hinaus, über ein kluges Maß hinaus, für die Fastenzeit davor.
Ja.
Und dann werden, und das haben wir auch beobachtet, wenn wir dann irgendwo Abendessen gegangen sind, dann wird eben richtig aufgetragen und es wird richtig viel gegessen und es wird vor allen Dingen hinterher auch richtig viel Süßes gegessen.
Das habe ich ja vorhin gesagt, man vergleicht dann eben nicht genau das, was gegessen wird. Weil natürlich auch das über die Stränge schlagen, nachdem man Entbehrung hatte, ne? Man könnte ja auch Intervallfasten, indem man abends dann einfach sehr gesund isst, wird aber nicht gemacht.
Man könnte, ja, so, genau so funktioniert ja die menschliche Psyche. Jetzt habe ich einen Tag durchgehalten. Jetzt werde ich am Abend ganz vernünftig nur Äpfel essen. Nein, das tun wir.
Ja, ich meine zurzeit, als wenn ich Intervall faste, dann mache ich das, wenn ich, oder im Moment esse ich trotzdem oft kein Frühstück, aber wenn ich mich gesund ernähre, bedeutet das ja, dass ich eben zum Beispiel abends auch esse, aber eben ganz, ganz gezielt auch keine Süßigkeiten esse. Damit ich zum Beispiel nicht morgens aufwache und wieder Hunger habe. Also, ne?
Ja, aber wer ist schon so stark wie du? Ich bin es zum Beispiel nicht.
Du kannst ganze Tage verzichten, ich nicht, aber
ja, gut. Ja. Es gibt da einen Stoff, er ist je nach Konzentration hell oder dunkelbraun, manchmal auch weiß, enthält häufig Mandeln, unsere Lieblingsversion, und drumherum ist Schokolade, das ist schon sehr verführerisch. Natürlich. Und wenn du tagsüber dann wirklich ganz wenig oder gar nichts Süßes gegessen hast, ai.
Ja, okay.
Also jedenfalls, wenn du dich dann abends entschädigst, ist auch das Fasten von Sonnenauf bis Sonnenuntergang, vor allen Dingen eben im Sommer, wird es ja besonders tragisch, also im Winter kann man damit leben, im Sommer wird es kritisch, ist es eben auch nicht gesund. Und dann gibt es eine andere Beobachtung, das ist jetzt wirklich ein bisschen übel. Also wenn man ältere Leute betrachtet, und das hat man in einer sehr großen Studie mit 20.000 Amerikanern getan, über 15 Jahre, dann konnte man feststellen, dass diejenigen, die tatsächlich Intervallfasten gemacht haben, die 16:8, ich glaube nur das 16:8, erlitten sehr viel häufiger oder zweifach häufiger einen tödlichen im Laufe dieser Jahre, ne, also 15 Jahre. Es ist jetzt nicht so, heute fange ich mit Intervallfasten an, morgen bin ich tot. Nein. Aber wenn ich eine ganz große Gruppe beobachte, wie 20.000 Leute, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt erliege, in der Gruppe der Intervallfastenden größer.
Also das alte Ding, Kausalität oder Korrelation? Ist es so, dass die Leute Intervallfasten machen, zum Beispiel sagen, na so kriege ich meine Kalorien in den Griff, da muss ich nicht auch noch Sport machen. Also das wäre zum Beispiel jetzt ein billiger Faktor, aber das wäre so ein Faktor. Ja? Oder ist es so, dass die Leute, die Intervallfasten machen, zum Beispiel dann auch sagen, naja, dann wenn ich nichts esse innerhalb der so viele Stunden, dann setze ich mich nicht an den Tisch, dann trinke ich auch weniger. Ich weiß, dass ältere Leute oft zu wenig trinken und so weiter. Also erstmal zwei Gründe, die da irgendwie eine Rolle spielen können.
Exakt, das ist auch die Kritik an dieser. Okay. Nein, aber ja. das ist ja total wichtig,
ja.
Weil
ja.
Es ist ja jetzt erstmal naheliegend, immer,
wenn ich so eine Treffer
ja. habe. Ja, genau. Aber es ist ja total naheliegend zu sagen, überzeugend zu sagen, ja, Intervallfasten und Intervallfasten tötet. Ja, aber nein, es ist eben nicht so. Das hätte man auffangen können, indem man 10.000 Amerikaner genommen hätte, die Intervallfasten machen und die anderen nicht, und alle hätte man genau beobachtet und so weiter und so fort, und dann wäre eine Gruppe tot umgefallen oder auch nicht. Nein, es ist eben einfach nur die Beobachtung von einem Faktor. Mhm. Und am Ende kannst du vollkommen recht haben, und dass das die Ursache ist, also nicht das Intervallfasten ist die Ursache, sondern eben Begleiterscheinung des Intervallfastens. Sei es, die Leute ticken anders, die Leute haben Motive, jetzt Intervallfasten zu machen. Mein Arzt hat, ich habe ein schwaches Herz, mein Arzt hat gesagt, ich muss jetzt. Und wenn dann nur die Leute mit schwachem Herzen Intervallfasten machen, dann sind es eben auch die Leute mit schwachem Herzen. Mhm. Das Gleiche gilt für eine Beobachtung, dass der Verzicht auf Frühstück, für uns beide besonders relevant, der Verzicht auf Frühstück häufiger zu Adipositas führt, zu Fettleibigkeit, als der Nichtverzicht auf Frühstück. Jetzt würde man ja denken, wissen das, kann gar nicht sein. Und auch da ist es aber eben nur die Korrelation und nicht Ursache-Wirkung, jedenfalls nicht zwangsläufig. Und jetzt könnte man ja sagen, wer verzichtet denn auf Frühstück? Also ich könnte mir vorstellen, starke Raucher, die rauchen stattdessen.
Alkoholiker, die morgens eh nicht wach sind.
Ja, beziehungsweise.
Ja, klingt jetzt hart,
aber. Aber genau. Oder auch Leute, die sich Obdachlose, könnte man sich auch gut vorstellen, dass die das ausfallen lassen, weil sie einfach nichts haben in dem Moment. Und dann gehst du mittags zur Suppenküche oder sowas, zur Tafel, aber morgens eben nicht. So, diese Faktoren spielen ja alle mit rein.
Manager, die zum Beispiel so gestresst sind und so viel arbeiten, dass sie nicht dazu kommen, auch das ist ein Risikofaktor.
Oder Manager, die glauben, es gehört einfach zum guten Ton.
Auch das.
Abschweifung, die Harry Rowold Paganini Erinnerungssekunde, Uni Tübingen. Zumindest wurde es uns dort erzählt. Ein Versuch, da wollte ein Professor nachweisen, dass eine bestimmte Bakteriensuspension nicht krankmachend ist. Er schluckte die Bakterien und ein Assistent schluckte die Bakterien. Der Professor wurde krank und der Assistent nicht. Also nein, eine wunderbare höhere Moral, die aber darin bestand, dass der Professor etabliert und sich nicht mehr um die Positionen kämpfen müssend, morgens reichhaltig frühstückte und insofern seine Magensäure abgepuffert war. Der Assistent aber schon morgens im Labor stehen musste, als der Prof noch im Bett lag.
Hatte viel Magensäure?
Und keine Zeit zum Frühstück, viel Magensäure, Bakterien tot. Professor krank, Assistent gesund. Insofern diese Dinge spielen ja immer auch alle eine Rolle. Unterm Strich bleibt die Tatsache, Intervallfasten ist hilfreich, weil es uns beiden leichter macht, auf Kalorien zu verzichten, also auf eine Mahlzeit statt auf Teile der jeweiligen Mahlzeiten. Aber es gibt nicht einen magischen Knopf, der den Stoffwechsel so umstellt, dass es unterm Strich gesünder wird und wir jetzt dadurch gesünder werden.
Magnus, ich habe bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, so zwei Ideen. Und damit würde ich dich doch gerne nochmal konfrontieren wollen, sehen, wie du das siehst. Zwei Dinge. Das eine ist, bedauerlicherweise scheint mir alles, was mit unseren Körpern zu tun hat, natürlich können wir über Statistiken sprechen und so weiter, aber wenn es dann darum geht, was soll ich denn machen, Daniel, dann ist es so hoch individuell mit dem, was mir gut tut oder was mir nicht gut tut und was für mich vielleicht auch machbar ist, weil es nutzt mir ja nicht das beste Ideal, wenn ich es da nicht schaffe, durchzuziehen, dass man dann eben zwei Dinge machen muss, glaube ich. Das eine ist eben wirklich auf sich zu gucken und wenn man zum Beispiel nur eine Mahlzeit am Tag hat, was eigentlich schlecht ist oder wenn man sagt, der isst nur Eiweiß, was eigentlich auch schlecht ist, weil die Nieren belastet werden und so. Naja, wenn man regelmäßig Top-Nierenwerte hat und es einem gut geht und so weiter, dann ist es für das Individuum wahrscheinlich gut. Also ich würde sagen, dass die eine Dimension, über die ich sprechen wollte, ist, man muss dann eben schon rausfinden, was für einen selber gut ist. Und gerne gemeinsam mit dem Arzt, dem eigenen. Und das zweite ist, es gibt so ein Buch von Udo Pollmer, was mich sehr gefreut hat, als ich es gelesen habe. Es heißt, esst endlich normal. So, und das ist sozusagen die zweite Idee. Wir suchen immer, vielleicht auch beeinflusst durch Medien, Internet und so, nach dem Superhack. So. Also, wovon kann ich denn doch ganz viel essen, aber ich werde ganz schlank davon? Oder wie kann ich nur 2 Minuten Sport machen, aber trotzdem werde ich mega sportlich? Und vielleicht sollten wir uns von diesen Wundermitteln einfach irgendwie verabschieden und die Zeit, die wir in das Angucken von Videos über Wunderdiäten und Wundersport, die wir da reinstecken, vielleicht eher da reinstecken, spazieren zu gehen und mal wieder selber zu kochen. Diese beiden Ideen, also das Individualistische und das Normalere, da würde ich dich gerne abholen.
Musst du gar nicht. Ich stimme dem vollkommen zu. Es gibt nicht den magischen Schalter, den wir finden müssten. Und ich würde nur einen Satz hinzufügen, den von meiner Oma oder beziehungsweise von anderen Omas. Iss nur das, was deine Oma als Essen akzeptiert hätte. Und selber kochen hilft dir dabei natürlich massiv.
Gilt nicht für die ganz jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, weil da der Opa wahrscheinlich auch schon Burger King akzeptiert hat. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.